Podcast 2. Passage 2 am Mikrofon Bernhard Senn. Zweimal im Jahr stellen wir Ihnen in der Passage 2 Neuerscheinungen aus dem Bereich der Lyrik vor. Heute ist es wieder soweit. Vielleicht ja gerade rechtzeitig, um Ihnen noch einen Anstoß für ein passendes Weihnachtsgeschenk zu geben. Felix Schneider unterhält sich in der folgenden Stunde mit der Schriftstellerin Svenja Herrmann und der Schauspielerin Susanne Marie Wrage. Kurz zum Konzept der Sendung. In Frage kommen ausschließlich ganze Gedichtbände und nur Neuerscheinungen. Nicht Platz haben Einzelveröffentlichungen und Anthologien. Die Schwelle also ist hoch. Die Auswahlkriterien sind subjektiv, aber begründet. Ausgewählt wird das in unseren Augen Beste und Wichtigste der Saison. Und wenn Sie auf unsere Website gehen, dort nach Passage 2 suchen, dann finden Sie dort auch die vorgestellten Texte zum Mitlesen.
Noch ist Raum für ein Gedicht. Diese zwei Zeilen der Lyrikerin Rose Ausländer könnten sehr gut als Motto über unsere Reihe Lyrik aktuell in Passage 2 stehen. Sie stehen aber tatsächlich als Motto am Anfang des Gedichtbandes Ausschwärmen von Svenja Herrmann, die heute zum ersten Mal Mitglied dieser Runde ist, worüber ich mich sehr freue. Svenja Herrmann, herzlich willkommen. Sie haben ja nicht leichtfertig zugesagt, an dieser Runde hier mitzumachen. Was hat Sie denn letzten Endes bewogen, Ja zu sagen? Worauf hoffen Sie?
Also tatsächlich war ich etwas hin und her gerissen, weil man als Lyrikerin natürlich hin und her gerissen ist, wenn man Neuerscheinungen bespricht und sich dazu öffentlich auch äußern muss. Aber ich habe es dann eigentlich als Chance wahrgenommen und auch mit dem magischen Wörtchen, das Sie mir dann zugespielt haben, dass es um eine kritische Würdigung geht und nicht etwa um bösartige journalistische Verrisse. Und dann sah ich es als Chance und auch als Bereicherung für mich selber, mich in die Lyrik wieder hineinzulesen der Kolleginnen und Kollegen.
Wir machen eine Positivauswahl, das ist ganz klar. Für die Hörerinnen und Hörer sei gesagt, dass Svenja Herrmann 1973 in Frankfurt am Main geboren ist und dann mit, ich glaube, 7 Jahren in die Schweiz kam, in Oberägeri aufgewachsen ist und sie lebt heute in Zürich. Nach einem Studium der Germanistik und des Rechts ist sie Schriftstellerin geworden. Sie betreibt aber auch ein eigenes Unternehmen mit dem Namen Schreibstrom. Was ist das?
Also Schreibstrom wendet sich an alle Kinder und Jugendliche, die schreibhungrig sind. Und darunter vereine ich Workshops, Schreibclubs, alles Mögliche ist da vorstellbar, von Privatunterricht bis hinein in die Schulen. Es ist eigentlich eine Halb-Halb-Rechnung, halb bin ich selbstständig unterwegs und halb in den Schulen. Aber immer schreibend.
Dann sitzen Sie auf der Webseite auf einem Foto an einem großen Schreibtisch, da ist das Übliche drauf, Schreibwerkzeuge, Bücher und so weiter, aber auch ein riesiger Berg von Schnipseln. Was machen Sie da?
Das war dieses Spiel Kühlschrank der Poesie, das sind verschiedene verschnipselte Gedichte, die man zusammensetzt. Also das ist eine...
Ja, das habe ich auch, das kann man kaufen und dann sich an den Kühlschrank pinnen und selber dichten damit.
Selber dichten damit und das setze ich unter anderem ein in der Arbeit mit Kindern.
Das ist auch eine schöne Form von Poesie. Susanne Marie Wrage ist nun bewährtes Mitglied dieser Runde, die Schauspielerin und Regisseurin, Mitglied des Ensembles des Schauspielhauses Zürich. Und in dieser Spielzeit zu sehen in Genesis, wie es euch gefällt, Richard der Dritte. Ist das vollständig?
Bislang vollständig, ja.
Darf man fragen, was Sie vorbereiten, was Sie proben, Frau Wrage?
Im Augenblick bin ich ein bisschen aushäusig und bin in Stuttgart und Berlin zugange mit einem mir altbekannten Regisseur namens Andres Feil, mit dem ich den Kick vor langer Zeit gemacht habe. Und wir bereiten gerade ein Stück über das Bankenwesen vor, die Wirtschaftskrise. Und letzten Endes beruht es auch wieder auf Protokollen, auf zahlreichen Protokollen, die Andres Feil mit alten Bankern gemacht hat, also die zwar noch ihr Büro haben in den Chefetagen und ihren Fahrer und ihre Sekretärin, aber eigentlich nicht mehr aktiv Mitglieder sind der Bank. Da gibt's ein Stück mit recht viel Zündstoff, glaube ich.
Wir sind gespannt auf die Premiere im Januar. Nun aber zu unseren Gedichtbänden hier in Lyrik aktuell in der Passage 2. 3 Bände wollen wir Ihnen im Hauptteil vorstellen. Bände von Wisława Szymborska, Matthias Kehle und Ingrid Fichtner, Lichte Landschaften, erschienen bei Wolfbach in der Reihe Die Reihe, herausgegeben von Markus Bundi. Ingrid Fichtner ist 1954 in Österreich geboren. Sie lebt in Zürich. Schriftstellerin ist sie, Lektorin, Übersetzerin. Svenja Hermann, bitte doch ein Wort der Annäherung an Person oder und Werk.
Also, Lichte Landschaft ist als Jahreszyklus aufgebaut von Winter bis Winter. Es ist ein Hinaustreten des Ichs aus dem manchmal engen Raum der Psyche, des Innenlebens hinaus in die Natur, wobei in ihrem gesamten Werk immer die Farben der Jahreszeiten und die Klänge eine Rolle spielen. Das Ich ist immer sehr diskret am Rande zu spüren.
Wir sind gespannt, ob sich das bestätigt in den einzelnen Gedichten. Das werden wir überprüfen. Susanne Marie Frage, was ist Ihnen geblieben, das Gesamteindruck von diesem Gedichtband?
Oh, ich kann das fast nur in Farben und Bildern beantworten. Also sehr viel Licht ist mir geblieben, wenn das auch nicht farbig ist, aber sehr viel Licht und so ein ganz kristallines Flirren ist für mich übrig geblieben.
Mir auch. Also Licht, das heißt ja auch schon lichte Landschaft, ja. Naturlyrik, es ist auch irgendwie so was Optimistisches. Ist das eigentlich wieder möglich, wieder zeitgenössisch?
Tatsächlich wird im Feuilleton, in den letzten Jahren immer wieder vom Revival der Naturlyrik gesprochen. Und ich bin mir aber nicht so sicher, ob das stimmt, weil es gab es immer schon. Und es ist sicher nicht mehr so wie zu Goethes Zeiten oder Eichendorffs Zeiten mit großer Emphase. Auch das Ich verschwindet eigenartigerweise immer wieder in den Naturgedichten, vielleicht sogar stärker als in anderen Gedichten. Naturlyrik ist wandelbar und der Zeitgeist in der Naturlyrik manifestiert sich genauso wie in anderen Gedichten. Das sieht man bei einem Nico Bleutke vielleicht oder Norbert Hummelt, der ja auch hier schon besprochen worden ist. Und auch sicher in Thilos Krauses Gedichtband, der später auch noch zur Sprache kommen wird. Und per se ist ja nicht die Auseinandersetzung mit der Natur etwas Harmloses.
Haben Sie denn in Ihrem lichten Eindruck auch das Gefühl gehabt, dass da irgendwo paar Unglück, Widersprüche, Katastrophen, Risse gibt? Oder ist das ganz ausgeblendet?
Ich habe mich das tatsächlich gefragt. Und ich habe mich dann aber auch gleich gefragt, braucht es denn diesen Riss immer? Und lesen wir nicht ohnehin mit diesem Riss als Menschen des 21. Jahrhunderts?
Die Frage lassen wir mal stehen und gehen zum ersten Gedicht von Ingrid Fichtner aus dem Band Lichte Landschaft.
Und wieder und wieder. Und wieder das Weiß über die Landschaft geschüttet, über den Waldrand gestrichen, über Schlehe, wilde Kirsche. Weißdorn, Eberesche glühen im Wettstreit. Eines Sinnes betten sich darunter Waldmeister und Fingerkraut. November. Wäre zart ein Wort für einen Morgen? Einen Himmel früh, im frühesten Licht und aus dem Westen grüßen Merkur, Venus, grad noch sichtbar. Und davor die dünnen Wolkenschleier, Nebelschwaden rosa ausgeleuchtet wie nicht Botticelli denken. Und ja, dass es solch ein Rosa gibt, dass sie für solches Rosa nichts.
Zwei Gedichte von Ingrid Fichtner aus dem Band Lichte Landschaft bei Wolfbach hier in Lyrik aktuell in der Passage 2 mit Svenja Hermann und Susanne Marie Frage. Und wieder und wieder und wieder das Weiß. Das Weiß ist sehr ausgestellt. Sie hatten Susanne Marie Frage am Anfang auch schon als Gesamteindruck des Bandes Helligkeit im Kopf gehabt. Was ist die Rolle dieses Weiß? Was ist die Bedeutung von dem Weiß?
Also für mich, ganz simpel als Gedichtlaien, ist es natürlich der Schnee, der liegt. Und ich denke dann gleich an meine schwarzwälderische Heimat und bin dort gleich versunken. Also ich sehe dann, es ist ja erstmal ein Widerspruch, glühen im Wettstreit, Weißdorn und Eberesche, erinnere mich aber an diese weiße Schneelandschaft und einen unglaublich blitzblauen Himmel und dann diese Beeren dieser Bäume im Winter, die ja wirklich geglüht haben. Also, und für mich ist da, ich sitze da in meiner Kindheit in einer Sekunde.
Die Ebersche ist das mit den Bären.
Der Weißdorn, meines Weißdorn. Wissens. Also so assoziiere ich das ja. Meiner Erinnerung nach ist das noch so ein Orange gewesen und die Eberesche eher rot. Aber vielleicht ist das
egal, aber man
die
muss
Wahrheit.
Das Bild haben.
Aber das ist mein Bild, was ich noch habe. Und die Vögel, die dann picken.
Das Weiß, wenn man den Gedichtband liest, ist zu Beginn natürlich viel Weiß durch den Winter und später auch durch den Winter wieder viel Weiß. Aber ich habe mich schon gefragt, ob sich das Weiß vielleicht durchzieht, auch in den Frühling und den Sommer. Und Weiß ist tatsächlich eine dominante Farbe in dem gesamten Gedichtband. Es ist ja die unbunteste Farbe, Weiß. Und was ich interessant finde bei Ingrid Fichtner, ist, dass sie einen Klangteppich immer unter die Gedichte legt oder unter die Texte legt und damit eigentlich dieses Weiß anfängt zu leuchten, zu flirren in einer Form.
Was verstehen Sie hier unter einem Klangteppich?
Ein Klangteppich ist, wenn mit Wiederholungen gearbeitet wird, mit Alliterationen gearbeitet wird oder sogar Klangverben gearbeitet wird, was ja sehr stark ist in diesen Gedichten.
Das Weiß über die Landschaft geschüttet, über den Waldrand gestrichen. Wer schüttet hier eigentlich? Wer streicht hier eigentlich?
Die Natur, der liebe Gott, wer auch immer. Das lyrische Ich, das am Rande steht.
Es ist halt eine Art unsichtbare Hand. Die Schöpfung, Gott, wer weiß. Eine Art Maler.
Also sie hat ja auch was Staunendes, finde ich, so in all ihren, was sie beschreibt. Das ist ja immer so ein Staunen mit dabei. Also, und deswegen stellt sich vielleicht gar nicht die Frage, wer ist das konkret, der das veranstaltet, sondern dass sie es eigentlich staunend wahrnimmt, dass es so ist. Das finde ich eigentlich auch das Bezaubernde dran. Also das ist vielleicht auch der nicht vorhandene Riss, vermeintlich, der durch die Gedichte geht. Dass sie sich da einfach auch betören lässt von dem, was ihr an Bildern oder was sie uns an Bildern zeigt.
In den Gedichten ist das lyrische Ich irgendwie abwesend, es ist die Invisible Hand. Malerei, viel als Stichwort. Botticelli wird genannt.
Ja, ich meine gerade im November, wo Botticelli eine Rolle spielt, auch die Ausrufezeichen, ja, dass es solch ein Rosa gibt. Und dann endet das ja mit Pünktchen am Schluss, dass sie für solches Rosa nichts. Was kommt danach? Also was da wäre das Wort? Was fehlt? Welches Wort fehlt da? Dass man für solches Rosa nichts...
Botticelli ist nicht unbedingt bekannt für seine Naturdarstellung oder Landschaft.
Ja, da habe ich mich auch gewundert. Ich habe noch mal Botticelli angeguckt.
Ja, es ist ja eher Fall. Vielleicht die Geburt der Venus und Primavera gibt es.
Aber es geht um die Üppigkeit, denke ich, ne? Wie von Botticelli. Also dieses Üppige und Satte. Also ich finde dieses Bild mit dem Rosa, ich kann mich, dieses Flamingo-Rosa, auch das, an das kann ich mich erinnern, über einer Schneelandschaft zum Beispiel. Das ist ja wirklich so satt und so bezaubernd. Das gibt es eigentlich im normalen Leben gar nicht. Das gibt es fast nur in der Natur, finde ich.
Genau, und dann diese Frage eben, warum nicht, also wie nicht Botticelli denken, das finde ich ganz schön, auch als Stimme der Lyrikerin vielleicht, dieser so durchdringt, im Sinne von doch, und ich will jetzt genau diesen Renaissance-Maler denken und ich will jetzt in dieser Romantik denken. Und das hat mir wirklich sehr gut gefallen in diesem Gedicht.
Sie haben ja auch ein enges Ineinander beschrieben von dem Darstellungsprozess. Es wird immer gemalt, und gleichzeitig wird aber auch das Dargestellte dargestellt. Also Wirklichkeit und Darstellung der Wirklichkeit gehen immer in eins. Nun, das waren lichte, kräftige Bilder, die Sie beschrieben haben. Es gibt aber auch andere akustische Register der Autorin. Wir hören nochmal ein Gedicht von Ingrid Fichtner.
Ende August im Norden. Klopft der Kleiber lauter. Die Kastanie steht kahl im Laub. Am Boden raschelt ein Igel. Die Unken schnarren, die Schwäne schnauben. Macht denn eine Liebe für eine nächste blind und starr? Der Trompetenbaum blüht jetzt zum zweiten Mal.
Susanne Marie-Frank, Sie haben es jetzt schon ganz deutlich gemacht. Beschreiben Sie einmal den Klang und
den
Rhythmus.
Klangteppich, ja, klopft der Kleiber lauter.
Ja.
Die Kastanie steht kahl. Also das ist natürlich.
Raschelt, Unken schnarren, Schwäne schnauben.
Igel, Unken schnarren, Schwäne schnauben. Das ist natürlich herrlich. Also das kann man natürlich auch dezenter lesen. Ich dachte, ich mache es jetzt mal etwas aufwendiger. Ich kann es auch gerne noch mal. Ich lese es mal etwas dezenter noch. Ende August im Norden. Klopft der Kleiber lauter. Die Kastanie steht kahl. Im Laub am Boden raschelt ein Igel. Die Unken schnarren, die Schwäne schnauben. Macht denn eine Liebe für eine nächste blind und starr? Der Trompetenbaum blüht jetzt zum zweiten Mal.
Was Sie auch in der gemäßigteren Version beibehalten haben, ist die ganz große Pause nach »Mach denn eine Liebe für eine Nächste blind und starr?«
ja.
Das dazu zwingt einem das Gedicht geradezu. Es ist auch das einzige Satzzeichen, nämlich das Fragezeichen. Vorher gibt es viel Verbindungen, Enjambements über die Zeilenenden hinweg. Nicht? Die Kaslani steht kahl im Zeilenende Laub und so weiter. Das ist verbunden und plötzlich dann dieses Fragezeichen. Sie zwingt wirklich zu einer ganz großen Pause. Ich glaube, Sie können es gar nicht anders lesen. Es ist ja eine Frage. Gibt es eine Antwort?
Ja, hier ist ganz klar eine starke Zäsur und diese Frage wird in den Raum gestellt, um innezuhalten in dem Moment und auch der Rhythmus gebrochen hier. Also dieser Zeilenbruch ist stärker als andere Zeilenbrüche hier in diesem Gedicht, was Sie ja auch jetzt in der gemäßigten Version, haben Sie die Zeilenbrüche ja auch ein wenig anders gelesen, als sie jetzt hier gestehen.
Gibt es eine Antwort auf die Frage? Das ist eine Frage, die einem interessiert. Macht denn eine Liebe für eine Nächste blind und starr?
Also ganz naiv ist natürlich die Antwort ja schon. Erstmal führt sie zurück auf das, was davor kommt. Der Kleiber klopft lauter, die Kastanie steht kahl. Also eigentlich hat die Brunst ist beendet. Die Vöglein und die Tierlein haben ihre Familien gegründet. Und,
ach so, sehen Sie das?
Ja, ich
spannend,
bin da ganz naiv.
Klar.
Und haben ihre... Und dann trotzdem, und es macht eine Liebe für eine Nächste blind und starr. Und dann kommt die Antwort, also der Trompetenbaum treibt noch einmal.
Wir haben ja die Unken hier, das sind ja Kröten. Und auch
Orakel.
Orakel. Also wir haben ja hier beides. Wir haben die Kröten und die Schwarzseher.
Die Unkenrufe.
Die Unkenrufe. Und das ist ja auch schon dieser Vorbote, dass ich immer wieder eine rosa Brille anhabe, wenn ich mich verliebe. Und egal wie alt, egal wie oft sie kommt, die Liebe, oder wie alt man ist.
Das tröstet mich doch als alten Mann. Wir hören jetzt noch eine Lesung ohne Kommentar von einigen Gedichten von Ingrid Fichtner.
Im Schlaf. Die Hand zuerst ein ganz klein wenig, nur verrückt. Die Hand ein ganz klein wenig nach oben gedreht. Nur die Hand. Im Innern schimmern die Linien, Buchstaben, die Welt ein Labyrinth. Ich liege zum Rand. Zwischen Grenze und Grenze. Die Falten, das Laken, mit langsamen Händen, die Haut ausgehorcht, die Schlüsselbeinmulde, das nackte Gesicht, die rechten Winkel, das Flüstern, die alten Worte erbettelt, am nächsten Atem zerplatzt. In einen Anfang, so gläsern die Luft, die Gräser Kristalle, die Knospen drängen, die Farben. Unhörbar löst sich ein erster Mückenflügelschlag. Der Himmel, deckweiß, bis sich plötzlich Riss um Riss einstellt und die Wolken hetzen.
So viel zu dem Gedichtband von Ingrid Fichtner, Lichte Landschaft, erschienen bei Wolfbach. Und nun zu Matthias Kehle. Statt einer Vorstellung gleich ein erstes Gedicht. Susanne Marie Wrage liest.
Was ist zum Glück geblieben? Die Kindheit ein Scherbenballett. Einmal durchs Dorf und zurück. Der Elternvorrat in den Diakästen, trau dich hinter Glas, Porzellan mit Abriebspuren, löst sich, was sich auflöst.
Die Kindheit ein Scherbenballett. Scherbenballett ist denn auch der Titel dieser Gedichtsammlung von Matthias Kehle, erschienen bei Klöpfer und Meyer. Es sind 7 Gedichtgruppen. Der Autor ist 1967 in Karlsruhe geboren. Germanistik und Soziologie hat er studiert, ist Schriftsteller, Journalist und Lektor. Und ein leidenschaftlicher und hartgesottener Bergwanderer, wie ich seiner Netzseite entnehme. Es gibt dort übrigens auch wunderschöne Fotos von Bergen, insbesondere auch von den Walliser Bergen. Svenja Herrmann, Ihr Gesamteindruck von dem Gedichtband?
Ich hatte Mühe, einen Gesamteindruck zu finden, da die Gedichte so unterschiedlich sind. Sie handeln vom Nebensächlichen, sie handeln vom Damals, vom Jetzt. Es gibt verschiedene Ansätze. Matthias Kehles Werk zeichnet sich aus durch die Beschäftigung mit dem Nebensächlichen, also vermeintlich Nebensächlichen, und daraus einen poetischen Gewinn zu ergattern. Das ist schon seine Verfahrensweise. Was aber bei diesem Band anders ist vielleicht als bei den vorhergehenden, und er heißt auch nicht umsonst Scherbenballett, ist eine tiefe Verunsicherung des lyrischen Ichs, eine Erschütterung. Diese zieht sich nicht bei jedem Gedicht, aber die zieht sich so durch, wie ich sie vorher noch nicht gehört habe in seinem Werk.
Aber dieses Wort Scherbenballett, das finde ich ja wirklich toll. Vielleicht ist es tatsächlich so heterogen und vielfältig, was natürlich eine Schwierigkeit macht für die Besprechung für uns. Ich schlage vor, dass wir es kontrastieren mit den Gedichten von Fichtner, die wir schon gehört haben, weil da sind die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten, glaube ich, doch ziemlich markant. Wir könnten das mal ausprobieren an dem nächsten Gedicht.
Das da heißt Großbildschirm. Dem Nachbarn gegenüber in die Ferne sehen. Ein halbes Bild geteilt durch vier. Lautstark Dieselduft. Von unten eine Katze regiert am Balkongeländer, bevor ein Tor fällt. Die Faust reckt sich ins Fensterkreuz. Ein Mund steht untertitelt offen.
Von unten eine Katze regiert am Balkongeländer. Ja, es geht auch so. Ja, ja, ja. Ich hätte das von unten, hatte ich jetzt einen Dieselduft. Eine Katze regiert am Balkongeländer.
Ist auch so. Geht ja, auch ja, so. Das, also, nee, das, genau, die Sinneinheit ist so. Sicherlich luftstark, ja, ja, lautstark Dieselduft von
ja,
unten.
Ja, aber er hat natürlich hier den Zeilenbruch auf irgendeinem Grund
ganz bewusst
gemacht.
Gesagt. Ja, 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 ja.
Dass es
den Zeilenbruch gelesen.
Gibt.
Ich lese es nochmal. Großbildschirm. Dem Nachbarn gegenüber in die Ferne sehen. Ein halbes Bild geteilt durch vier. Lautstark Dieselduft von unten. Eine Katze regiert am Balkongeländer, bevor ein Tor fällt. Die Faust reckt sich ins Fensterkreuz. Ein Mund steht untertitelt offen.
Großbildschirm von Matthias Kehle aus dem Band Scherbenballett. Wenn man das jetzt aber mal gegenüberstellt, dem Weltausschnitt, den Fichtner uns präsentiert hat, dann kann man schon diese Vielfalt etwas eingrenzen. Ist doch anders, ne? Die Welt, die er uns präsentiert.
Ja, ganz anders. Also sehr viel heutiger, konkreter und direkter an ihm selber dran. Also es ist fast keine Metaebene.
Aber unkonkret war das Fichtner eigentlich nicht so, wie wunderbar, wie Sie uns das dargestellt haben mit diesen Ebereschen, diesen Bären zum Beispiel.
Nein, nicht unkonkreter, aber sehr viel materieller in dem Sinne, sehr viel alltäglicher. Ich ringe nach Worten, aber ich denke ja, vielleicht alltäglicher.
Vielleicht nochmal wegen der Metaebene. Als ich diesen Band gelesen habe, sind mir immer wieder Gedichte untergekommen, bei denen ich mich gefragt habe, ja, wo ist sie denn jetzt, die Metaebene? Und dann habe ich ihn nochmal gelesen und nochmal gelesen. Und ich fand es interessant, als Leseerfahrung herauszufinden, dass ich immer eine Metaebene finde, wenn ich sie vielleicht auch finden will. Bei Großbildschirm finde ich ganz interessant dieser doppelte Bildschirm, der entsteht. Also das lyrische Ich steht ja irgendwie auf dem Balkon, wenn ich das hoffentlich richtig verstanden habe, und schaut gegenüber in dieses Fensterkreuz hinein. Mhm. Und es ist eine Art Fenster zum Nachbarn, aber auch ein Fenster zum Fußball übrigens. Und dieser doppelte Bildschirm, den fand ich interessant, wie ein Schattenspiel von dieser Katze und dieser Faust, die dann erscheint als Bild. Fast schon filmisch empfand ich das dann.
Die Metaebene wäre?
Die Metaebene als Interpretation,
ja.
Anonymität, Skurrilität der Situation.
Am Schluss ja
es
auch.
Ist bestimmt nicht die große Gesellschaftskritik jetzt hier drin. Das braucht es aber auch nicht. Es ist in einer poetischen Prägnanz formuliert, eine Situation, die Anonymität in einer Stadt, die Einsamkeit stehend auf dem Balkon, vielleicht sogar Zigaretten rauchen, das dichte ich jetzt dazu, und das Gegenüber anschauend und vielleicht sogar im Hintergrund den Fußball verpassend, aber man hat ihn ja dann beim Nachbar. Also das ist jetzt sehr viel hineingerichtet.
Ja, ja. Also es spielt vor allem auch in der Stadt, nicht? Im Unterschied zu den vorigen Gedichten, die wir hatten. Das lyrische Ich ist aber auch irgendwie, ja, wie ist es eigentlich so abwesend wie bei Fichtner? Es ist auch nicht wirklich da.
Es muss übrigens nicht unbedingt in der Stadt spielen. Wir haben nur einen Nachbarn, ein bisschen Dieselduft. Der Dieselduft, der kann auch in einer Vorstadt. Also
kann schon, aber lustigerweise für mich ist auch sofort eine Stadt da und hohe Gebäude. Also auch der mindestens vierte Stock, von dem man von Stockwerk zu Stockwerk schaut. Ja, ein relativ heißer Sommerabend, lustigerweise, obwohl das dagegen spricht, weil dann müssten die Fenster offen stehen und nicht man durch ein Kreuz gucken. Aber ich sehe da halt natürlich auf der anderen Seite auch so ein Unterhemd, eine Bierflasche. Also man kann extrem rein interpretieren, das ist ganz verrückt. Also es gibt einen ganz großen Assoziationsraum, finde ich, bei den Gedichten.
Genau, und das ist dieser Assoziationsraum, diesen wirklich dann auch zuzulassen beim Lesen und hervorzurufen, der schafft dann die Metaebene. Ganz anders als vielleicht, wie wir später dann hören werden, bei Szymborska. Und der Mund steht untertitelt offen. Darüber habe ich viel nachgedacht, ihr nicht.
Doch, doch, doch. Es hat etwas Bedrohliches am Schluss. Also nicht ganz schlimm, aber es hat etwas, es ist eine Faust, ein Mund ist offen, untertitelt. Ich bin davon ausgeschlossen, heißt das. Ich weiß nicht, was er sagt. Er ist aber offen und er hat uns.
Doch, man weiß ja, was er sagt. Wenn es untertitelt ist, liest man ja, was da steht. Dann weiß man
Nein,
ja
sogar. Ich nicht.
Nein, wir nicht natürlich, aber der...
Ein anderer.
Ja, ein anderer, das lyrische Ich. Wieso Fußball?
Für mich ist es der eben auch eine Assoziation, die Faust. Mhm. Und der Mund ist möglicherweise schon auch das Profil des Nachbarns, das man sieht und der Mund, der dann so auffällt und zum Tor hin ruft.
Also bevor ein Tor fällt, steht hier, ist schon Fußball.
Es steht ja auch, bevor ein Tor fällt. Ja.
Was haben Sie nachgedacht über den Schluss? Ein Mund steht untertitelt offen.
So, es gefiel mir die Situation des Tores, also dieses, was, die haben jetzt ein Tor und dieser Mund, der untertitelt offen steht.
Der Mund als Tor.
Nein, das habe ich nicht gedacht.
Wir hören noch weitere Gedichte von Matthias Kehle.
R.E. Radolfzell-Überlingen, Regionalexpress Radolfzell-Überlingen. Ein aufgeschlitzter Sitz. Die Tunnels liegen hinter uns. Ein Schweizer sagt, es ist alles zweitklassig. Fast wie Urlaub. Auf einer Plastiktüte steht, das ist Glück. Heiser spricht er weiter, heute Abend springe ich nackt in See.
Regionalexpress Radolfzell-Überlingen von Matthias Kehle. Was ist das für einer? Wir interessieren uns doch für den Schweizer.
Für diesen Schweizer ist die Schweiz zu perfekt vielleicht und er darf jetzt das Zweitklassige erleben und er empfindet es als befreiend und schon so befreiend, dass er eben gleich nackt in den See springen möchte. Es ist eine Art Befreiung dieses Schweizers zwischen Radolfzell und Überlingen.
Aha, also es ist alles zweitklassig, das findet er gut.
So wie ich das verstanden habe, aber er findet es natürlich nur so lange gut, wie der Urlaub auch lange ist. Das ist meine Interpretation.
Ja, ich habe es etwas pessimistischer gelesen, nämlich fast wie Urlaub, weil nur
ich
auf
auch.
Der Platz. Ja? Nämlich?
Naja, es ist alles zweitklassig wie die Urlaube, die ich auch immer mache.
So ist es.
Zu Hause ist besser.
So ist es. Und nur auf der Plastiktüte steht, das ist genau. Glück. Und so ist es ja auch. Ja? Aber man kann nackt in den See springen.
Ja, ganz unterschiedlich. Also wirklich, ja. Man kann es so oder so lesen.
Die Tunnels liegen hinter uns. Warum eigentlich diese Zeile? Das war mir fremd.
Na, ich denke, die Bergtunnel, also ne, die, jetzt ist man quasi auf der Ebene, jetzt nähert man sich dem flacheren Land.
Alpen-Südseite?
Nee, ich würde eher sagen Alpen-Nordseite. Aha. Was auch reine Interpretation ist natürlich.
Ja, man springt dort eher ins Mittelmeer in der Alpen-Südseite. Okay. Noch ein Gedicht, und zwar ein ganz kurzes von Matthias Kehle.
Ein Gedicht, ein Moment ohne Unterschlupf.
Reicht das für ein Gedicht? Ist das ein Gedicht?
Das ist ein Haiku, könnte man fast sagen.
Eine poetische Sentenz, vielleicht kein Haiku.
Und was heißt das? Ein Gedicht sei ein Moment übrigens nur, und dann auch noch ohne Unterschlupf. Sie schreiben Gedichte?
Ich bin ganz begeistert von dieser poetischen Sentenz, weil diese zwei Zeilen, es sind zwei Zeilen, so viel ausdrücken, was es bedeutet, auch Lyrik zu schreiben oder was es auch bedeutet, ein Gedicht zu sein. Man ist niemals sicher, man ist auch niemals sicher vor einem Gedicht, man ist niemals sicher im Gedicht.
Ja, ich denke auch, das ist so der Inbegriff von Schutzlosigkeit. Das ist so ein ganz fragiles Moment.
Ich meine es jetzt nicht ironisch. Mhm. Und der Trost? Also ich finde, das ist ja auch eine wichtige Funktion.
Der Trost?
Ja, der Trost.
dass es beim Lesen des ganzen Gedichtbandes gibt es Trost nicht in dem Sinn. Aber es braucht es auch nicht. Es braucht den Trost nicht. Warum soll es den Trost brauchen?
Weil die Welt schlecht ist und man gelegentlich mal in eine wenigstens ästhetisch bessere Welt gucken will.
Aber man schreibt ja, glaube ich, Gedichte nicht unbedingt aus dem Bedürfnis nach Trost in erster Linie, sondern um etwas Ausdruck zu geben, was einen vielleicht ganz untröstlich umtreibt.
Wir hören jetzt noch ganz ohne Kommentar einige Gedichte von Matthias Kehler aus dem Band Scherbenballett und lösen damit vielleicht ja auch das Versprechen ein, das Svenja Hermann am Anfang gegeben hat, dass es nämlich sehr, sehr verschiedene Naturlyrik gibt. Wenn man das vergleicht mit Fichtner, was wir jetzt dann gleich von Kehler hören, sind die Unterschiede doch sehr, sehr groß. Bitte, Susanne Marie Wrage.
Juli, wie schnell die Wäsche trocknet. Tropische Nächte zeigt die Karte im Netz. Das ganze Land rot eingefärbt. Im anderen Fenster sagt einer, hier schwitzen sie richtig. Du widersprichst, klappst den Rechner zu und hängst die T-Shirts ab. August. Du ziehst die Zeitung durch den Schlitz. Werbung rutscht heraus. In Blau ein Hammerherbst für den perfekten Lauf Outdoor. Dann Pullis, Sekt und Margarine. Ich will mich nicht in meine Schritte einmischen, beim Steigen zum nächsten Text, zum Gipfelbuch. Kein Satz hat Sinn. Mir gefallen die Wolken dichter am Papier.
Die dritte Lyriksammlung, die wir Ihnen im Hauptteil von Lyrik aktuell in Passage 2 mit Svenja Hermann und Susanne Marie Wrage vorstellen, ist ein Band von Wisława Szymborska. Svenja Hermann, Sie haben es übernommen, kurz diese Autorin und den Band vorzustellen.
Der Band heißt Glückliche Liebe und andere und ist bei Suhrkamp dieses Jahr erschienen, übersetzt von Renate Schmidtgall und Karl Dedetius, übrigens mit einem Nachwort von dem nicht weniger namhaften Lyriker Adam Zagajewski. Wisława Szymborska ist sicher eine der bedeutendsten Lyrikerinnen ihrer Generation. Sie ist 1923 in Brno geboren und ist Februar dieses Jahres in Krakau gestorben. 1996 wurde ihr der Nobelpreis für Literatur verliehen. Der Gedichtband wurde noch mit ihr zusammen geplant.
Und aus diesem Gedichtband der polnischen Nobelpreisträgerin Szymborska hören wir das erste Gedicht, das den Band eröffnet.
Abwesenheit. Es fehlte nicht viel und meine Mutter hätte Herrn Zbigniew B. aus Zdunska Wola geheiratet. Hätten sie eine Tochter gehabt, wäre das nicht ich gewesen. Vielleicht eine mit besserem Gedächtnis für Namen und Gesichter und jede auch nur einmal gehörte Melodie. Fehlerlos im Erkennen, welcher Vogel welcher ist, mit hervorragenden Noten in Physik und Chemie und schlechteren in Polnisch, doch heimlich Gedichte schreibend, auf Anhieb viel interessanter als meine. Es fehlte nicht viel und mein Vater hätte zur gleichen Zeit Fräulein Jadwiga R. aus Zakopane geheiratet. Hätten sie eine Tochter gehabt, wäre das nicht ich gewesen, vielleicht eine, die sturer auf ihrer Meinung beharrt, ohne Angst ins tiefe Wasser springt, geneigt ist, kollektiven Emotionen nachzugeben, die ständig an mehreren Orten zugleich zu sehen ist, aber selten über einem Buch, häufiger im Hof, wie sie mit den Jungen Fußball spielt. Vielleicht hätten die beiden sich gar in derselben Schule getroffen, derselben Klasse. Aber kein Paar, keine Verwandtschaft und auf dem Gruppenbild weit auseinander. Mädchen, stellt euch hier hin, hätte der Fotograf gerufen. Die kleineren vorn, die größeren dahinter. Und bitte schön lächeln, wenn ich das Zeichen gebe. Aber zählt noch mal durch, ob ihr alle da seid? Ja, Herr Lehrer, wir sind alle da.
Abwesenheit von Wisława Szymborska aus dem Band Glückliche Liebe und andere Gedichte. Abwesenheit ist Leere, nicht vorhanden sein. Darüber kann man eigentlich gar nicht, mindestens nicht positiv sprechen. Wieso kann sie trotzdem drüber sprechen?
Sie thematisiert ja die Abwesenheit. Also für mich war die Abwesenheit hier die vielleicht die Abwesenheit von Gott. Es gibt nur Zufall und kein Schicksal. Es gibt nicht dieses Schicksal, das mich zu dem Kind macht meiner Eltern, sondern das ist ein Zufall. Das ist für mich diese Abwesenheit.
Lustig, für mich ist die Abwesenheit der Liebe ihrer Eltern, die dazu geführt hat, dass sie ein Kind gezeugt haben, das sie ist. Hätten ihre Eltern mit anderen Partnern sich gepaart, hätte es ein Kind, zwei Kinder gegeben, die natürlich an ihr selber auch sehr nah dran gewesen wären, aber in ihrer Fantasie Kinder der Liebe gewesen wären und dadurch natürlich viel wertvoller, viel, also sie sucht ja in dieser Beschreibung ihrer Fast-Geschwister das Perfektere, also das, was sie nicht ist, nicht geworden ist, sondern hätten ihre Eltern sich anders verbunden, gäbe es perfektere Kinder, bessere. Also es kommt, glaube ich, durch diese Nichtanwesenheit der Liebe ist ein Kind zustande gekommen, was permanent damit beschäftigt ist, aufzuholen und gut sein zu müssen.
Also das ist jetzt eine sehr psychologische Deutung.
Sehr, ja.
Was ich aber ganz schön finde, überhaupt an allen Gedichten von Szymborska, und das kommt jetzt auch hier ganz deutlich zum Vorschein, ist diese Mehrdimensionalität, diese Klarheit und vermeintlich Einfachheit. Und es ist eine Mehrdimensionalität da und immer auch ein philosophischer Boden, der mir sehr gefällt. Also es könnte diese Abwesenheit sein, es könnte die Abwesenheit sein, die ich vorher genannt habe. Es gibt mehrere Möglichkeiten, es zu interpretieren. Es gibt aber immer, also bei Szymborska vielleicht noch viel stärker, diese Metaebene spielt immer mit. Sie benennt sie auch. Sie scheut sich auch nicht davor, die Metaebene auch noch deutlich zu machen. Bei anderen Gedichten zu sagen, hier kommt jetzt die Metaebene. Aber es wird nie simpel oder harmlos oder eindimensional.
Also sie redet da über diese Abwesenheit, indem sie das alte Kinderspiel macht eigentlich, was wäre, wenn du wärst jetzt und was wäre, wenn. Ja? Und da spielt der Zufall eine viel größere Rolle als das Schicksal, haben sie gesagt. Ja, wie ist denn das am Schluss? Am Schluss heißt es doch, ja, Herr Lehrer, wir sind alle da. Also keine Abwesenheit mehr.
Na, sie selbst. Sie als seiende Person ist die Abwesende in dem Augenblick, meiner Meinung nach. Also davor heißt es noch, die beiden wären vielleicht in derselben Klasse, weil sie wären ja quasi gleich alt.
Also die Eltern?
Nein.
Die Mädchen?
Die Mädchen, die anderen Mädchen.
Das ja, wir haben in der Vorbereitung darüber diskutiert, aha, vielleicht hätten die beiden sich gar in derselben Schule getroffen, derselben Klasse,
die Eltern,
wer die beiden aha sind.
Aha. Ich war auch erst dann der Meinung, es sind die Mädchen hier gemeint, aber dann kommt doch die dritte Zeile, aber kein Paar. Bei dem Wort Paar dachte ich, ja gut, dann sind dann doch wieder die Eltern gemeint. Aber dann ist wieder ein Wechsel, dann geht's ja wieder wirklich nur um die Mädchen. Die letzte Strophe spricht mehr für Ihre Interpretation, Susanne, Frage, finde ich. Es gibt einen wunderbaren Satz von Szymborska. Sie sagt, einer der wichtigsten Sätze ist, ich weiß nicht.
Es gibt viele wunderbare Sätze von der Frau. Ja. Zum Beispiel habe ich gelesen, dass sie Einladungen zu Kongressen oder so abgelehnt hat mit der Bemerkung, ich komme, sobald ich jünger bin.
Ja. Also was schön ist hier auch, dass es die Vollständigkeit nicht gibt. Also ein Durchzählen ist eine vermeintliche Illusion einer Vollständigkeit, die es nicht gibt. Das fand ich noch eine schöne Interpretationsmöglichkeit für die letzte Strophe.
Ich habe die Leichtigkeit geliebt an diesem Gedicht. Das haben Sie nicht sehr betont, ja, Susanne Marie Vrage, bei der Lesung.
Für mich ist
Sie
das eigentlich zutiefst kein, pessimistisch, das Gedicht. Ich fand das überhaupt nicht. Also ich habe es, wie gesagt, ja auch sehr psychologisch interpretiert. Für mich ist es auch gar nicht denkbar, dass die beiden, die da zitiert werden, die Eltern sein könnten. Für mich sind das ganz klar die ungleichen Schwestern, die man nicht geworden ist.
Wir gehen weiter zum nächsten Gedicht von Szymborska.
Beispiel. Ein Sturm riss des Nachts alle Blätter vom Baum, bis auf ein Blättchen, das er übrig ließ, damit es solo am kahlen Zweig schaukeln kann. An diesem Beispiel demonstriert die Gewalt, dass sie durchaus bisweilen zu scherzen beliebt.
Ein Gedicht, das, glaube ich, ganz klar auf die Schlusspointe angelegt ist, nicht? Demonstriert die Gewalt, dass sie durchaus bisweilen zu scherzen beliebt. Mhm. Ist das Gedicht mehr als eine Pointe, ein Gag?
Ich finde ja, es ist bei Szymborska nie eine Pointe nur und ein Gag. Natürlich, wie gesagt, das hatte ich vorher schon erwähnt, sie scheut nicht, eine Art Interpretation zu liefern. Man könnte es ja auch dort stehen lassen, dieses Gedicht, nach der ersten Strophe.
Also ein Sturm riss des Nachts alle Blätter vom Baum bis auf ein Blättchen, das er übrig ließ, damit es solo am kahlen Zweig schaukeln kann und dann
fertig,
erschloss.
Fertig, ja. Ein Matthias Kille würde das jetzt vielleicht machen. Und sie geht noch in das große Ganze. Also wenn man jetzt hier ein Pars pro Toto sehen würde, wäre das das Toto. Aber sie nennt es. Also nicht wir müssen es suchen, sie nennt es, aber sie Es schränkt, das finde ich das Faszinierende, es schränkt mich nicht ein. Es könnte ja einschränken, dass sie das liefert. Hm. Aber es schränkt gar nicht ein, sondern es macht auf.
So kommt sie auch zu längeren Gedichten.
Ich finde das einfach ein kullerndes Lachen. Also mir gefällt das. Das Toto ist für mich wirklich ein kullerndes Lachen.
Es ist auch ein Lachen, das im Hals stecken bleibt, weil es geht hier natürlich auch um Willkür. Mhm. Und Willkür ist etwas, was sie bestimmt in ihrem Leben erfahren hat und in ihrer Biografie Sozialismus ihre Stelle verloren. Sie war eine Zeit lang linientreu, dann nicht. Also da spielen auch biografische Erfahrungen mit, denke ich.
Und dann die Formulierung Gewalt, durchaus bisweilen zu scherzen beliebt, die hat ja auch eine gewisse Brutalität. Ja. Das ist der Diktator, der irgendwie mit seinem Opfer spielt oder der Folterknecht, der mit seinem Opfer spielt. Ja.
Also das kullernde Lachen auch nicht im Sinne von fröhlich, sondern einfach so sehr sarkastisch. Mhm. Die Karte, flach wie der Tisch, auf dem sie liegt. Nichts rührt sich unter ihr oder wechselt den Ort. Über ihr mein menschlicher Atem, bringt die Luft nicht ins Wirbeln, nichts trübt ihre reinen Farben. Sogar die Meere sind immer wohlwollend blau an den zerrissenen Rändern. Alles ist klein hier, zugänglich, nah. Mit dem Fingernagel kann ich Vulkane pieksen, ohne dicke Handschuhe die Pole streicheln, kann mit einem Blick jede Wüste umfassen, samt dem Fluss dicht daneben. Wälder sind mit Bäumen gekennzeichnet, zwischen denen man sich kaum verirren kann. Im Osten und Westen, über und unter dem Äquator, ist es so still, dass man Stecknadeln fallen hört. Und hinter jeder Nadel steckt ein Mensch. Massengräber und jähe Ruinen sind nicht auf dem Bild. Die Ländergrenzen sind kaum zu sehen, als schwankten sie zwischen Sein und Nichtsein. Ich mag Karten, weil sie lügen, weil sie der boshaften Wahrheit keinen Zutritt lassen, weil sie großherzig, gutmütig, mit Humor auf meinem Tisch eine Welt ausbreiten, nicht von dieser Welt.
Wisława Szymborska, die Karte. Eine Welt, nicht von dieser Welt. Meine These ist eine Art naive Utopie. Stimmen Sie zu?
Also ich würde jetzt ganz spontan zustimmen. Es ist eine Verspieltheit. Man breitet die Karte aus und es ist nichts von Kriegen, Gewalt sichtbar. Es ist farbig. Wie gesagt, die Grenzen sieht man kaum. Es ist Frieden.
Und warum ist es nicht kitschig? Also ist es doch noch nicht, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Ja, aber wenn Sveni Hermann das so beschreibt, dann denkt man, oh je, um Gottes Willen, ist das ja also idyllisch und kitschig. Ist es aber nicht. Warum eigentlich nicht?
Weil es ja auch gleichzeitig nicht zugänglich ist. Also man kann ja eben nicht so durch diese Welt laufen. Das Zuckerbild ist ja nur Fantasie.
Jan, vielleicht auch, weil sie einen ganz einfachen Trick anwendet. Sie redet als Negation über das Unglück. Die Massengräber sind ja nicht verschwiegen, sondern sie sagt, da sind gar keine Massengräber. Und schon hat sie das Wort gesagt, da sind ja gar keine Ruinen. Die Ländergrenzen, wo es immer Konflikte gibt, sind ja erwähnt. Also das finde ich ganz raffiniert gemacht, weil es so einfach und naiv daherkommt. Ist aber gar nicht so einfach und naiv. Wir hören jetzt noch einige Gedichte von Wisława Szymborska, ganz ohne Kommentar. Es sind drei Gedichte, darunter auch das Titelgedicht des Bandes Glückliche Liebe.
Hand, 27 Knochen, 35 Muskeln, etwa 2000 Nervenzellen in jeder Spitze unserer fünf Finger. Das reicht vollkommen, um Mein Kampf zu schreiben oder Puh, der Bär. Glückliche Liebe. Glückliche Liebe, ist das normal? Ernst zu nehmen? Ist das nützlich? Was hat die Welt von zwei Menschen, die die Welt nicht sehen? Zueinander erhoben ohne jedes Verdienst, die ersten besten von Millionen, aber überzeugt, dass es so kommen musste. Als Belohnung wofür? Für nichts. Das Licht fällt von nirgendwo, warum gerade auf sie und nicht andere? Beleidigt das die Gerechtigkeit? Ja. Verletzt es die sorgsam angehäuften Prinzipien, stößt es die Moral vom Sockel? Ja, das tut es. Schaut euch diese Glücklichen an. Würden sie sich wenigstens ein bisschen verstellen, Bedrücktheit heucheln, um die Freunde aufzumuntern? Hört, wie sie lachen, geradezu kränkend. Welche Sprache sie sprechen, scheinbar verständlich. Doch diese Zeremonien, dieses Getue, die extravaganten Pflichten einander gegenüber, eine Verschwörung hinter dem Rücken der Menschheit. Schwer zu sagen, wozu es führte, wenn sich ihr Beispiel nachahmen ließe, womit Religion und Poesie rechnen könnten, woran man sich erinnern, was man unterlassen würde, wer dabei bleiben wollte. Glückliche Liebe, muss das sein? Takt und Vernunft raten, sie zu verschweigen, wie einen Skandal aus den höheren Lebenssphären. Prächtige Kinder werden ohne sie geboren. Die Erde könnte sie niemals bevölkern, sie kommt schließlich selten vor. Sollen doch Menschen, die sie nicht kennen, behaupten, es gebe keine glückliche Liebe. Mit diesem Glauben leben und sterben sie leichter. Unaufmerksamkeit. Gestern betrug ich mich schlecht im Kosmos. Den ganzen Tag lebte ich ohne zu fragen, ohne mich über etwas zu wundern. Ich verrichtete die alltäglichen Dinge, als wäre das alles, was ich zu tun habe. Einatmen, ausatmen, Schritt für Schritt. Pflichten, aber ohne einen Gedanken, der weiter reichte als zum Verlassen des Hauses und zur Rückkehr. Die Welt hätte als verrückte Welt wahrgenommen werden können, aber ich nahm sie nur für den täglichen Bedarf. Weder wie, noch warum, woher sie eigentlich kommt und wozu sie so viele lebhafte Details braucht. Ich war wie ein zu flach in die Wand geschlagener Nagel oder hier ein Vergleich, der mir fehlte. Eine Veränderung nach der anderen vollzog sich, selbst im beschränkten Feld eines Augenblicks. Am jüngeren Tisch, mit der um einen Tag jüngeren Hand, wurde das gestrige Brot anders geschnitten. Die Wolken wie nie und der Regen wie nie, fiel er doch in anderen Tropfen. Die Erde drehte sich um ihre Achse, aber in einem jetzt für immer verlassenen Raum. Das dauerte gut 24 Stunden. 1440 Minuten Gelegenheit, 86.400 Sekunden zur Einsicht. Das kosmische Savoir-vivre, wenn es auch über uns schweigt, so verlangt es doch etwas von uns. Ein wenig Aufmerksamkeit, ein paar Sätze Pascal und unsere verwunderte Teilnahme an diesem Spiel mit unbekannten Regeln.
Mit diesen Gedichten von Wesława Szymborska haben wir den Hauptteil abgeschlossen hier in Lyrik aktuell in der Passage 2. Wie gesagt, können Sie alle diese Gedichte auch auf unserer Netzseite nachlesen und die, die noch kommen, mitlesen. Wir kommen, Susanne Marie Frage, Svenja Hermann, zur Tipprunde. Eine Empfehlung hat jede und jeder frei. Der erste Tipp kommt von Svenja Hermann.
Mein Tipp ist Trakelpark, der neue Gedichtband von Mirko Bonet, erschien bei Schöffling und Co. dieses Jahr. Es ist eine Art Bestandesaufnahme seines lyrischen Schaffens. Er nimmt uns mit auf Reisen durch Europa, Asien, Amerika, auch mit Rückblicken in die Kindheit. Und unbedingt lesenswert, das letzte Gedicht ist sicher eines der schönsten Gedichte, die ich in der letzten Zeit gelesen habe. Mirko Bonet, Trakelpark, erschienen bei Schöffling und Co.
Svenja Hermann, vielen Dank. Susanne Marie Frage.
Mein Tipp ist Tilo Krause. Und das ist alles genug, heißt sein Band. Und das ist natürlich auch das Motto. Alltagsprosa, die verdichtet und in Poesie gegossen ist. Also alltäglichste Beobachtungen, beiläufiges und unspektakulär erinnertes band er in Verse. Und das wird dadurch dem Leser ermöglicht, das Beiläufige sich selber zu eigen zu machen und wirklich sich zu trauen, das anzunehmen. Das ist für mich, also natürlich auch wiederum selber aus ländlichen Gegenden kommend, beschreibt er ländliche Gegend, als wäre es unmittelbar jetzt in der Sekunde zu greifen und zu leben und da zu sein. Sehr schön.
Tilo Krause und das ist alles genug, war der Tipp von Susanne Marie Frage. Mein Tipp, Eva-Christina Zeller, die Erfindung deiner Anwesenheit, erschienen bei Klöpfer und Meyer. Die in Tübingen lebende Eva-Christina Zeller hat 99 Gedichte geschrieben, ein Zyklus ausschließlich dem Andenken an einen geliebten Toten gewidmet. Dann kann man sagen, das ist natürlich schrecklich traurig. Es ist traurig, aber es ist nicht deprimierend. Also sie kriegt das so intensiv hin, dass der so anwesend ist in ihr, in ihrem Alltag, dass er irgendwie wieder lebendig wird oder geradezu lebendig. Das Tröstliche daran, um das Wort jetzt schon zum zweiten Mal in dieser Sendung zu gebrauchen, so intensiv und ungebrochen kann man vielleicht nur mit einem Toten zusammenleben. Eva-Christina Zeller, die Erfindung deiner Anwesenheit bei Klöpfer und Meyer. Das war unsere Tipprunde. Nun die berühmte Paltis-Runde. Eine Zeile, ein Bild, eine Strophe, die Sie angetroffen haben bei der Arbeit für diese Sendung und die Sie beeindruckt hat.
Matthias Kehle, ein Gedicht, ein Moment ohne Unterschlupf, weil es so viel sagt über das lyrische Schaffen und über die Schutzlosigkeit, die es erfordert.
Susanne Marie Frage.
Mein Paltis kommt aus dem Tipp, den ich abgegeben habe, Thilo Krauses Band, und ist ein Vorwort zu dem Gedicht Enzo, was auf Italienisch dasteht und sinngemäß übersetzt heißt: Hier treffen wir Arme auf unseren Teil des Reichtums, den Duft der Zitronen.
Ich habe mir einen Satz von Szymborska angestrichen, den ich gut für meine Zwecke zweckentfremden konnte. Die Unwissenheit ist überarbeitet hier. Ständig braucht sie Assistenten, Referenten, Sekretäre, Kontrolleure. Nein, das stimmt nicht. Das habe ich jetzt dazugefügt. Im Original bei Szymborska heißt es nur: Die Unwissenheit ist überarbeitet hier. Ständig zählt sie, vergleicht und misst. Lädt zu Sitzungen, entwickelt Computerprogramme, entwirft Factsheets. Das ist aber auch wieder von mir. Also ich schwöre, jetzt kommt nur noch das Zitat von Szymborska: Die Unwissenheit ist überarbeitet hier, ständig zählt sie, vergleicht und misst, zieht daraus Schlüsse und Wurzeln. Ende des Zitats. Und das war gleichzeitig auch das Ende unserer Sendung Lyrik aktuell mit Svenja Herrmann und Susanne Marie Frage. Beiden herzlichen Dank für diese Auskünfte und diese Diskussion. Sie finden im Internet die besprochenen Gedichte und die genauen Angaben zu den Gedichtbänden.
Das war Lyrik aktuell mit Literaturredaktor Felix Schneider, der Schriftstellerin Svenja Herrmann sowie der Schauspielerin Susanne Marie Frage. Diese Sendung gibt es natürlich auch online. Wir wiederholen diese Passage zwar übermorgen Sonntag um 15 Uhr hier auf DRS 2. Nächsten Freitag dann lernen Sie hier in der Passage 2 die französische Schriftstellerin Marine Diaye kennen. Marine Diaye gilt nicht erst seit ihrem mit dem Prix Goncourt ausgezeichneten Roman Drei starke Frauen als eine der eigenständigsten und gewichtigsten Stimmen der aktuellen Literatur Frankreichs. Seit nunmehr 25 Jahren überzeugt die engagierte Erzählerin und Dramatikerin immer wieder neu. Hans-Ulrich Probst hat Marine Diaye aus Anlass des Erscheinens ihrer kafkaesken Dorfgeschichte Ein Tag zu lang zum Gespräch getroffen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.